Ich finde, Gemeinde ist immer eine spannende Sache. Als Referent des Landesverbandes Südwest, dessen Leitung, wie wir eben hörten, ja am Montag auch hier in unseren Räumen sein wird, lerne ich viele Gemeinden kennen. Unser Landesverband ist ja geografisch nicht so ganz klein. Ich war in den letzten 12 Tagen 3-mal in der Pfalz. Das gehört zum Süden unseres Bundeslandes. Der Landesverband umfasst dazu auch noch das Saarland. Das gehört auch mit dazu. Und ich habe dort in der Pfalz oder wie die Einheimischen sagen, in der Palz, die sprechen nämlich ganz anders als wir hier im Rheinland, 2 Gemeinden besuchen können, in Landstuhl und in Neuhofen. Das ist ein kleinerer Ort in der Nähe von Ludwigshafen oder wie man dort sagt, von Lu. Und habe dort erleben können, wie interessant, wie spannend und wie toll diese Gemeinden sind. Der Reichtum der Gemeinde. Begnadet, begabt und hoffnungsvoll, das soll mein Thema heute sein. Es geht nicht um eine Gemeinde im Landesverband Südwest. Es geht um eine Gemeinde viel weiter im Süden, am Mittelmeer. Ihr könnt gleich mal raten, wie sie heißt. Ich werde es dann aber auch verraten. Diese Gemeinde war in einer großen Stadt. Flächenmäßig war sie die größte Stadt des Landes. Nicht weit vom Meer lag sie, auf einer Halbinsel, die 2 Häfen hatte. Die Straße zwischen beiden verlief durch die Stadt. Also die war auf beiden Seiten der Halbinsel, gab es einen Hafen. Nicht weit von der Stadt war die fruchtbare Ebene am Nemea-Fluss, wo auch heute noch Wein angebaut wird. Was da alles wuchs! Noch heute wird sogar eine bestimmte Rosinensorte nach dieser Stadt benannt. Reich war die Stadt durch ihre Verkehrslage. Der kürzeste Weg von Italien zum gesamten östlichen Mittelmeer führte über den Isthmus, die Landbrücke am Westende der Stadt. Auf den Märkten gab es fast alles. Arabischer Balsam, phönizische Datteln, libysches Elfenbein, babylonische Teppiche, zilizisches Ziegenhaar, lykaonische Wolle, korinthische Lampen aus Terrakotta, phrygisches Sklaven. Religiös war man auch in der Stadt. Es gab etliche Tempel, zum Beispiel der Schicksalsgöttin Tyche, des Herakles, des Poseidon und der Aphrodite oder auch einen Tempel für alle Götter. Das Wahrzeichen der Stadt war der Tempel des Apoll, erbaut um 600 vor Christus. 146 vor Christus wurde die Stadt durch den römischen Konsul Mummius vollständig zerstört und durch Mord und Sklaverei entvölkert. Gaius Julius Caesar, der bekannte römische Kaiser, gründete 44 vor Christus dort eine römische Kolonie. Dann hieß das Colonia Laus Julia Corinthiensis. Menschen aus dem ganzen römischen Reich zogen dann in die Stadt. Veteranen wählten sie zum Alterssitz, so wie manche heute nach Teneriffa oder Mallorca ziehen. Freigelassene Sklaven siedelten sich an, unternehmungslustige Menschen aus dem ganzen Reich kamen. Auch eine der stärksten jüdischen Gemeinden entstand hier. Zentrum der Stadt war der Marktplatz Agora. In den südlich davon gelegenen Läden entstanden in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts, also zur Zeit, als auch die ersten christlichen Gemeinden entstanden, öffentliche Räume wie Büros und Sitzungszimmer. Das kannte man damals auch schon. Die Stadt war das Bankenzentrum des Landes. Sie wurde auch zum Zentrum des Sports. Die isthmischen Spiele waren eine Art Vorläufer der Olympischen Spiele, die wir heute kennen. So reich war die Stadt, dass der Präsident der Spiele gelegentlich ein Essen für die gesamte große Stadt veranstaltete, auf seine oder Staatskosten. Durch die isthmischen Spiele, zu denen immer viele Menschen anreisten, wurde aber auch Prostitution zu einer der Haupteinnahmequellen der Stadt. Korinzeszei, sagte man. Das kann einfach heißen, zu einer Prostituierten gehen. Es wurde aber im Römischen Reich auch verwendet im Sinne von Leben wie ein Korinther. Auf den Bühnen der Hauptstadt des Römischen Reiches, Rom, wurden die Menschen der Stadt meist betrunken dargestellt. Natürlich gab es dort auch ein Theater mit 18.000 Sitzplätzen. Ungefähr um 50 nach Christus zog der Apostel Paulus in diese Stadt. Ihr habt schon gemerkt, sie heißt Korinth. Mit anderen zusammen gründete er dort eine christliche Gemeinde. Erstmal eine kleine Gemeinde. Die Schätzungen bezüglich der ersten Jahre liegen so zwischen 50 und 100 Menschen. Das ist für diese Riesenstadt nicht viel. Und eine mustergültige Gemeinde war es auch nicht. Es gab Richtungskämpfe, die Paulus sofort am Anfang des sogenannten ersten Korintherbriefes anspricht. Gruppen nannten sich nach Lehrern, die in der Gemeinde gewesen waren, darunter auch Paulus oder auch Christus. Nirgendwo spricht Paulus so ausführlich wie in diesem Brief an diese Gemeinde über Prostitution und Sexualethik. Im 5. Kapitel des 1. Korintherbriefes spricht er von einer in der Gemeinde bestehenden Beziehung als von einem so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal von denen toleriert würde, die Gott nicht kennen, und wirft der Gemeinde vor, dass sie es dulden. Viel erfahren wir darüber nicht. Er schreibt nur, da hat einer die Frau seines Vaters. Da kann man sich alles Mögliche bei denken. Soziale Spannungen zwischen Arm und Reich bewirkten gespannte Situationen beim Abendmahl. In den Gottesdiensten wurden oft angeblich ganz besondere Gaben in den Vordergrund gerückt, und neue Gottesdienstbesucher wussten manchmal nicht, was das alles sollte, und konnten auch nicht verstehen, was da gesagt wurde. Nun wollte Paulus die Gemeinde mal wieder besuchen, und er wollte sie vorher darüber informieren. Da hat er ihnen einen Brief geschrieben. Es gibt mehr Briefe als die beiden Korintherbriefe, die wir in der Bibel finden, aber von dem ersten Korintherbrief, sogenannten, rede ich. Was schreibt er ihnen wohl? Damals war das nicht Vorschrift, wie das heute im Vereinswesen oder auch bei Körperschaften der Fall ist. Trotzdem will er ihnen auf seine Art und Weise so eine Art Tagesordnungspunkte, die er mit ihnen besprechen will, mitteilen. Und dazu gehören natürlich die eben benannten Problembereiche und noch manches mehr. Sein Anliegen ist es, auch manches klarzustellen, zum Beispiel den Machtkampf zwischen den verschiedenen Richtungen. Einige aus der Gemeinde waren bei ihm gewesen, und er schreibt, er sei durch die Besucher ermutigt worden, trotz allem, was er dann schreibt. Nach den üblichen Grußworten schreibt er am Anfang seines Briefes, im 1. Kapitel des 1. Korintherbriefes, ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag des unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. In diesen einleitenden Worten ist nun gar nichts, aber auch gar nichts von all den Problemen, die dann durchaus noch kommen, benannt. Da spricht er nur von Gottes Handeln, so wie er das auch später tut. Zum Beispiel auch in Bezug auf die Richtungskämpfe, da schreibt er im 3. Kapitel, was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen. Er sagt nicht, die ganze Arbeit ist nichts wert, das hat ja alles nur Gott gemacht. Er macht aber deutlich, dass hinter einer Gemeinde, hinter dem Wachstum einer Gemeinde Gott steht, dass Gott die Ehre gebührt. Wenn jemand sich und sein Ding mit aller Macht durchsetzen will, wird er sauer reagieren, wenn jemand sein Ansinnen stört. Mein früherer Chef Anton Schulte, war ja früher bei einem überkonfessionellen Missionswerk beschäftigt, das er mal gegründet hatte. Er pflegte zu sagen, wenn du jemanden kritisierst, dann merkst du, an seiner Reaktion, worum es ihm wirklich geht. Sicher, auch das muss man differenziert sehen, denn es gibt natürlich auch manche Kritik, die verletzend oder gar beleidigend ist. Aber ich glaube, er hat recht. Wenn ich weiß, dass Gott da ist und dass er sozusagen der leitende Architekt beim Bau seines Reiches ist, dann kann ich auch gelassener sein. Und dann muss ich nicht alles, was anders läuft, als ich es mir vorgestellt habe, auf meine Schulter nehmen. Paulus nennt nun drei Bereiche, in denen Gott seine Gemeinde beschenkt. Zuerst spricht er davon, sie ist begnadigt und reich. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Alles, was ist, alles, was ihr seid und was ihr habt, ist Gnade Gottes. Er betont hier etwas, was das griechische Wort im 1. Korintherbrief eigentlich schon aussagt. Charis, Gnade, das ist ein Begriff, der immer im Gegensatz steht zu Lohn. Gnade ist etwas, was du eben nicht verdient hast. Es steht dir nicht zu, aber du bekommst es trotzdem. Wer sich Christus anvertraut, der bekommt durch ihn Gottes Gnade. Diese Korinther, und man bedenke, dass dieses Wort im übrigen Römischen Reich ja eigentlich schon ein Schimpfwort war, wenn man sagte, ein Korinther. Diese Korinther sind mit Gottes Gnade beschenkt worden. Und das nicht nur im Sinne eines Neustarts, der ihnen dadurch, dass die in der Gemeinde Christen wurden, ermöglicht wurde. Nein, Gott nimmt sie an. Er vergibt ihnen alle Schuld und er beschenkt sie weiterhin. Manche Christen denken bei Gnade eigentlich nur an Vergebung der Schuld. Das ist viel zu kurz gedacht. Paulus sagt, der euch Gnade schenkt, der macht euch auch reich. Das Wort kann bereichern bedeuten, der bereichert euch, aber auch reich an etwas sein. Und hier steht an allem. Nun denkt mancher auch bei reich vielleicht wieder zuallererst mal an sein Portemonnaie. Oder heute vielleicht eher an seine Kreditkarte. Da müssen wir vielleicht fragen, wo fängt materieller Reichtum eigentlich an? Klar, vielleicht fallen uns da auch diese berühmten Sprüche ein, wie Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt insgesamt. Paulus hat euch gerichtet an die Gemeinde, so schreibt er. Jesus hat euch reich gemacht. An jeder Art Rede und Erkenntnis. Da geht's gar nicht zuerst um materielle Dinge. In anderen Worten, je mehr du mit Jesus lebst, desto mehr wirst du über Gott und das Leben lernen. Desto mehr wirst du Durchblick, Erkenntnis gewinnen. Du wirst das Leben besser verstehen und es wird dir besser gelingen. In einer Gemeinde, die von diversen Streitigkeiten geplagt war, wo unter anderem Themen eine Rolle spielten wie, wer hat den größeren Glauben? Wer ist mehr geistbegabt? Wer steht mehr in der Gunst Gottes? Da muss dieser einleitende Vers wie ein Rüffel gewirkt haben. Alles, was ist, hat Gott euch geschenkt. Nicht ich stehe im Vordergrund, sondern Gott, durch den das alles gewirkt wurde. Nicht wir sind die Handelnden, sondern Gott ist es, der alles in uns und uns in seiner Gemeinde bewirkt. Diese Botschaft eckt eigentlich bis heute an. Oder vielleicht auch besonders heute in einer Gesellschaft, die von Selbstdarstellern übersät wird. Und die gibt es auch in christlichen Kirchen und Gemeinden nur zur Genüge. Nicht wir, so betont Paulus, sind die Reichen, sondern Gott macht uns und unser Leben reich. Nicht wir sind die Schlauen, sondern Gott schenkt uns Erkenntnis. Das mag manchen verärgern, aber es kann, richtig verstanden, auch gelassen machen. Ich darf abgeben an andere, die auch den Geist Gottes haben. Ich bin nicht der Einzige in der Gemeinde, der Gottes Geist hat. Andere haben ihn genauso. Die eine Bereicherung für die Gemeinde sind diese anderen, oder diese anderen sind auch eine Bereicherung in der Gemeinde, weil sie anders sind als ich und es anders machen als ich. Daran übe ich immer noch, zu verstehen, dass das, was jemand anders macht, als ich es gemacht hätte, bereichernd ist. Ist es aber. Gott hat die anderen gemacht. Jesus fügt Menschen seiner Gemeinde hinzu. So lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Er ist der Chef, nicht ich. Gemeinde ist begnadigt, besteht aus begnadigten Menschen und ist durch sie und das, was sie einbringen, reich. Gemeinde ist begabt. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, schreibt Paulus, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Eigentlich ist hier das Wort Predigt, so wie es die Neue Genfer Übersetzung wiedergibt, nach meinem Empfinden nicht die beste Übersetzung. Im Griechischen steht hier das Wort Martyrion. Das bedeutet Zeugnis. Man könnte vielleicht auch sagen, ihr habt von Christus viel zu erzählen. Unter Predigt verstehen wir ganz schnell entweder die Gardinenpredigt, die wir zu Hause gehalten bekommen, oder aber sowas, was ich hier gerade mache. Da steht aber etwas, was uns alle betrifft. Ihr habt was von Christus zu sagen. Ihr habt ein Zeugnis von Christus. Wer in der Beziehung mit ihm lebt, wer mit ihm redet und auf ihn hört, durch das Lesen der Bibel, durch das Gespräch mit anderen über der Bibel, durch den Austausch der Erfahrungen mit ihm, der hat auch immer etwas zu erzählen. Meint nicht, dass das immer was Spektakuläres sein muss. Wenn wir in unserem Leben die Gnade Gottes erfahren und erleben, dann setzt das immer etwas in uns in Bewegung. Und vielleicht ist gerade mal die Erfahrung im Alltäglichen das, was wichtig ist, weiter zu erzählen. Nicht die ganz großen Ereignisse, die wir 2-3 Mal in unserem Leben haben. Vielleicht ist es wichtig, anderen Menschen mitzuteilen, dass Gott für uns relevant ist in den Dingen des Alltags, im täglichen Geschehen, denn da ist er da. Paulus spricht auch von geistgewirkten Gaben, die reichlich vorhanden sind und durch den Geist Gottes geschenkt werden. Und wenn wir das Neue Testament anschauen, allein in diesem Brief, dem ersten Korintherbrief, gibt es 2 unterschiedliche Auflistungen von solchen Gaben. Im Römerbrief, im 12. Kapitel, stehen nochmal wieder andere und an einzelnen Stellen taucht immer wieder das eine oder andere auf. Es ist nicht so, dass man die so ganz exklusiv auf 12 oder so zusammenfassen kann. Und diese Gaben, von denen die Rede ist, sind immer Dinge, die wir auch manchmal als Begabung verzeichnen. Allerdings können sie von Gott in besonderer Art und Weise einem Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt anvertraut werden. Diese Gaben sind da und sie sind viele. Und dazu gehören nicht unbedingt nur ganz große Dinge, an die wir denken. Er drückt aus, und das Wort drückt es aus, es ist ein mit diesem Wort Charis Gnade verwandtes Wort, es drückt aus, dass alle Gaben Geschenk Gottes sind. Was wir können, was du kannst, ist Geschenk Gottes. Du kannst dieses Geschenk nutzen und dadurch ausbauen. Vielleicht hast du die Gabe der Musik und trotzdem musst du lernen. Dazu gehört eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe die Gabe der Musik nicht so ganz. Also mit dem Singen habe ich in der Schule schon gesagt bekommen, ich soll mich dann doch besser setzen. Und es gibt ja Leute, die behaupten, singen kann jeder. Stimmt nicht. So ist das manchmal. Aber wer solch eine Gabe hat, der kann dadurch, dass er sie benutzt, dass er sich darin übt, sie ausbauen. Wir haben hier tolle Leute, die das schon lange tun, wie wir heute wieder hören konnten. Dankeschön euch. Paulus fährt in seinem Brief fort, wie er begonnen hat. Alles, was in der korinthischen Gemeinde an geistlichem Leben und Begabungen vorhanden ist, stellt er klar, ist ein Geschenk. Dieses Geschenk bekommt der Glaubende nicht losgelöst von der Gemeinde, sondern die Begabungen erwachsen aus der Gemeinschaft. Dort, wo sich Christen im Namen Jesu treffen und miteinander auf dem Weg Gottes unterwegs sind, Dort werden sie zu begnadet begabten Menschen. Deswegen schreibt er auch später im selben Brief, dass diese Gaben dazu sind, zum gemeinsamen Nutzen beizutragen. Wer sagt, ich habe von Gott eine Gabe, aber die gebrauche ich mal für mich selber, der liegt da irgendwo schief. Vielleicht gibt es manches, was man für und bei sich selber macht. Aber es ist immer im Gedanken Gottes, dass das, was wir tun, auch der Gemeinde dienen soll. Wenn wir in die korinthische Gemeinde hineinschauen, dann stellen wir fest, dass sie, obwohl sie viele innere Probleme hatten, begnadet, begabt waren, auch im Sinne von außergewöhnlich begabt. Und dieser Umstand zeigt uns, dass es nicht an unseren geistlichen Leistungen hängt, wie Gott wirkt, sondern dass es immer Gottes gnädiger Handeln ist. Natürlich können und sollen wir beten, dein Reich komme, aber immer auch gefolgt von dem Willen, von der Bitte, dein Wille geschehe. Es kommt auf das an, was Gott will. Das, was dem Glaubenden geschenkt wird, dient allen. Es ist zugleich auch Aufgabe der Gemeinde. Und Paulus macht auch deutlich, die Gemeinde ist hoffnungsvoll. Gott wirkt in ihr. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Heute erscheint es uns mal wieder so, dass vieles so hoffnungslos geworden ist. Aber wer durch den Geist Gottes mit Jesus Christus verbunden ist, der weiß auch um eine begründete Hoffnung. Jesus kommt. Ich weiß, in den 70er Jahren, in der Zeit, als ich selber Christ wurde, da gab es sogenannte Jesus-Märsche, wo Menschen mit Transparenten herummarschierten, auf denen stand, Jesus kommt. Und manchen klingt das vielleicht fast wie eine Floskel. Aber so ist es nicht. Es ist die begründete Hoffnung, die Jesus uns schenkt. Er ist heute unsichtbar mitten unter uns. Und er kommt wieder. Es ist die Hoffnung, dass einmal alles gut werden wird. Die Hoffnung der Christen ist ja, dass Jesus Christus einmal diese Welt, die ja seine Welt ist, zu einem besseren führen wird. Nämlich dann, wenn er wiederkommen wird und ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Wir hoffen vieles. Aber meistens gehen diese Hoffnungen auf das Sichtbare. Manchmal wie bei einer Seifenblase, nach der man heftig, hastig greift, die aber zerplatzt, wenn man sie berührt hat. Wenn Menschen einmal die Gnade Gottes erfahren haben und vom Heiligen Geist begabt wurden, dann entsteht eine neue Zuversicht, eine begründete Hoffnung für ihr Leben. Die Hoffnung, dass sich der Friede Gottes, der Shalom Gottes über diese ganze Welt ausbreiten wird. Den Grund für diese Hoffnung sieht Paulus in dem, was Gott jetzt schon in der Gemeinde wirkt. Die Gaben Gottes stellen eine begründete Hoffnung dar auf das, was die Christen erwartet, wenn Jesus sich der ganzen Welt offenbaren wird. Gott wirkt unter uns. Und das Beste kommt dann zum Schluss. Da schreibt Paulus, der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus ist sich gewiss, so schreibt er das dann auch nochmal in anderen Worten im Philipperbrief, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Vielleicht kommen wir uns auch manchmal vor wie ein Korinther. Jemand, der zwar Jesus vertraut, aber in dessen Leben so manche Dinge nicht in Ordnung sind, schief gelaufen sind. Ich komme nicht klar mit dem, was ich eigentlich leben will. Aber Paulus macht deutlich, Gott hat in dir angefangen zu wirken. Gott hat begonnen, dich aufzubauen. Er hat begonnen, sein Heil in dir immer wirksamer werden zu lassen. Das ist seine Gnade und das ist sein Geschenk. Vielleicht merkst du noch gar nicht so viel davon. Vielleicht merken auch andere manchmal nichts davon. Aber Gott hat in dir angefangen und er sagt dir zu, ich vollende mein Werk in dir. Das, was du erfahren hast, hat seinen Ursprung und sein Ziel in ihm. Wir haben sicher so manches Mal Zweifel und Ängste. Aber Gott sagt, ich halte dich. Ich bin da. Ich bringe dich dadurch bis zum Ziel, ob du es glaubst oder nicht. Und das sollte uns Christen bei allem Eifer auch Gelassenheit für das Leben geben. Gott ist bei uns. Er hält uns. Er sorgt für uns. Wie sehr wir ihn erfahren, wie sehr wir ihm die Erlaubnis geben, uns zu verändern und an uns zu wirken, das ist unsere Sache. Aber er ist da und er hält uns fest. Lass dich von ihm gebrauchen. Lass dich von ihm verändern. Lass dich von seinem Geist erfüllen. Das heißt, gebe ihm Raum, in deinem Leben Neues zu bewirken. Amen.